Willkommen beim Pflegepapst, der Podcast für die Pflege der Zukunft. Von und mit Marvin Schell. Anders sein, nicht besser machen. Wir räumen auf mit den großen Irrtümern in der Pflegelandschaft Deutschland und reden über den Ist-Zustand, Missstände und konkrete Lösungen.
Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier beim Pflegepapst-Podcast. Ich begrüße euch recht herzlich zum heutigen Thema Digitalisierung im Gesundheitswesen. Brain-Computer-Interface. Ich hoffe, der ein oder andere von euch war wie ich oder ist überrascht, das zu hören, was das eigentlich ist, in Kurzform die Technik, Gedanken abzufangen und damit Impulse auszulösen und vielleicht schon mehr zu automatisieren, als nachher über Hey Computer oder Hey Siri zu arbeiten. Jetzt liegt der Verdacht nahe, dass auch der nächste Gast damit viel zu tun hat. Wir haben uns aber darauf geeinigt, die Flughöhe etwas zu reduzieren und uns an unserem Sympathiepunkt zu berühren. Und schön gesagt, sind wir beide halt eben so Mach-mal-Typen. Und ich freue mich heute, analoge Dinge digital zu denken. Und ich begrüße Frau Professor Dr. Aysche Doğangün.
Hallo Marvin, ich freue mich, hier zu sein.
Aysche, schön, dass du den Weg hierher gefunden hast. Damit vielleicht das Kuddelmuddel zu Anfang einmal kurz aufgeklärt ist und trotzdem halt eben klar ist, mit welcher Kompetenz wir uns heute in dieser Folge hier vertraut haben, stelle ich doch gerne mal vor.
Gerne. Also ich bin Aysche Doğangün, Informatikprofessorin seit 2018 an der Hochschule Ruhr-West. Ich bin da noch ein bisschen mehr. Ich bin Mama von 3 Kindern. Ich bin Berlinerin, das sage ich immer gerne, also gebürtige Berlinerin. Der Bezug zur Heimatstadt ist stark, ist noch da, aber ich fühle mich sehr wohl seit etwa 15 Jahren hier im Ruhrgebiet. Genau, das so viel zu mir.
Und dein Forschungsfeld, also was machst du dann beruflich? Du bist Professorin?
Genau, die Denomination heißt konkret menschzentrierte Technikentwicklung. Ich beschäftige mich aktuell in meiner Forschung mit Methoden zur partizipativen Technikentwicklung, das heißt der methodischen Einbindung von Anwenderinnen in einem bestimmten Kontext.
Da freue ich mich auch schon drauf, damit dir gleich einzusteigen. Vielen Dank für deine Vorstellung. Vielleicht nochmal vorab, dein Bezug zur Pflege. Jetzt spiele ich so ein bisschen darauf an, wie blickst du auf das Gesundheitswesen? Was nimmst du wahr? Wie fühlst du dich? Weiß ich nicht. Im Kontakt mit Arzt und Krankenhaus oder Pflege auch kulturell geprägt vielleicht? Erzähl uns mal.
Okay, das sind ganz viele Fragen auf einmal, Marvin. Ich hol mal aus.
Okay? Bitte, bitte hol aus.
Mein Bezug zu Pflege fing vor 15 Jahren an. Tatsächlich hatte ich erst, also ich glaube, dass es ganz, ganz vielen so geht, dass wenn man erstmal nicht familiären Bezug zu Pflege hat, also nicht jemanden hat, der gepflegt werden muss, wahrscheinlich ganz lange gar keinen Bezug zu Pflege
Richtig,
hat.
Richtig, ja.
Mein persönlicher Bezug zu Pflege fing aber mit der Arbeit an nach dem Studium. Ich habe vor 15 Jahren angefangen, in der Forschung zu arbeiten, nachdem ich mein Informatikstudium in Berlin absolviert habe. Und da gab es in der Zeit einige Projekte, die sich damit beschäftigt haben, wie Technik eingesetzt werden kann innerhalb der Pflege, um vielleicht Prozesse zu optimieren, um Abläufe zu verbessern oder Pflegenden zu helfen.
Mhm.
Und in diesem ganzen Kontext der Arbeit habe ich zu diesem Thema dann auch promoviert. Ich habe meine Doktorarbeit, in meiner Doktorarbeit beispielsweise einen Algorithmus entwickelt für Menschen mit beginnender Demenz, was ihr Normalverhalten im Alltag lernt und dann bei vergessenen Aktivitäten an diese erinnert.
Und hattest du da Berührung, also für dich persönlich Pflege erlebt, außer dass du, weil wenn du etwas entwickelst, dann musst du irgendwie vielleicht mal mit ihm geredet haben oder was gefühlt haben oder so etwas wie?
Die Berührung zur Pflege kam dadurch, dass wir in diesen Forschungsprojekten Kontakte hatten zu Anwendungspartnern, also zu Pflegeeinrichtungen. Kontakte ist ein bisschen klein formuliert, also es waren Anwendungspartner innerhalb
Intensive
der Forschungsprojekte. Wir haben so miteinander gearbeitet und die Berührung kam aber eigentlich durch den Wissensaustausch, also dass sie uns erzählt haben, wie Pflege abläuft eher oder dass sie unsere Ideen kommentiert haben oder wie die Möglichkeit haben, unsere hatten damals die Ergebnisse zum Beispiel in den Einrichtungen zu testen.
Ja, und was nimmst du so wahr, wenn du jetzt im Privatleben mal ohne das Kombinieren von allen Sachen irgendwie dir Ideen zurechtlegst? Was nimmst du wahr im Gesundheitswesen? Wo stehen wir gerade?
Okay, jetzt, wir sind ja vor 15 Jahren, ich habe ein bisschen ausgeholt, da hatten wir mit ziemlich viel Elan und ganz viel Forschungsmitteln zu diesem Thema geforscht. Ich habe dann für mich selber sehr grün noch hinter den Ohren dann eine Frustration erlebt mit, ja, wofür forschen wir eigentlich zu diesem Bereich und zu diesem Thema, wenn das, was wir herausfinden oder was wir entwickeln, nicht auch direkt in der Pflege eingesetzt wird. Und dann kam so ein bisschen die Erleuchtung oder die Erkenntnis, dass dann noch ein System dahinter steckt, also ein Gesundheitssystem, was eben auch Rahmenbedingungen hat, die es nicht besonders erleichtern, dass neue Errungenschaften ihren Platz in der Pflege finden. Beispielsweise gab es zu dem Zeitpunkt vor allen Dingen auch, ich glaube aber immer noch, keine wirklichen Refinanzierungsmodelle für neue Technologien und deren Einsatz im Pflegealltag. Und das hat natürlich dazu geführt, dass nur ein sehr geringer Teil dessen, was wir entwickelt haben, durch vielleicht irgendwie Startups oder kleine IT-Unternehmen ihren Weg in die Pflegebranche gefunden haben, aber eben nicht wirklich viel mehr.
Ich sag mal, wenn ich von heute auf das blicke, worauf wir auch hinaus wollten, war ja, jetzt haben wir irgendwie, alle reden mal von Personalmangel, von Arbeitsdichte, von starken, angespannten Prozessen, zu wenig Menschen, die irgendwie was erleben und arbeiten können, das auf Seiten der Patienten und Bewohner irgendwie würdevoll ist mal so ein Thema, ob das auch gegeben ist und schnelle Versorgungsprozesse, du bist ja auch Privatperson, aber wenn du vor 15 Jahren angefangen hast zu forschen, war jetzt deine Forschung irgendwie erfolgreich oder erfolglos? Weil ich sag mal, ich erlebe jetzt immer noch hier zu wenig und deswegen würde ich ja gerne mal wissen, was hast du erlebt auf dem Weg in der Berührung mit Pflege?
Als macht mal Mensch bin ich auch extrem positiv. Also ich würde nicht sagen, sie war erfolglos, sie war punktuell erfolgreich,
ja.
Weil einiges davon tatsächlich ja heute genutzt wird.
Was denn zum Beispiel?
In der Pflege. Beispielsweise ist eines unserer Produkte wurde von einer Firma umgesetzt und wird heute noch vermarktet. Okay. Also eines unserer Ergebnisse aus den Projekten. Mhm. Wir haben ja keine Produkte hervorgebracht, ne? Erkenntnisse hervorgebracht. Aber das sind aber nur punktuelle Dinge, die erfolgt sind. Und daher erfolgt auch meine Resignation oder Frustration, was mich dann dazu geführt hat, dass ich mir überlegt habe, okay, am Fachkräftemangel können wir vielleicht so nicht viel machen. Pflegestau, ich weiß nicht, ob ich das so bezeichnen darf, am Ende können wir auch nicht viel machen. Also Pflegestau meine ich der demografische Wandel, einfach, dass am Ende ganz, ganz viele Menschen pflegebedürftig sein werden, eine Realität, die wir ja haben, können wir auch nicht sehr viel machen. Aber vielleicht können wir etwas tun, damit die Gesellschaft lange gesund bleibt. Und dafür müssen wir vielleicht früher ansetzen. Also habe ich zwischenzeitlich Technikforschung innerhalb der Pflege zwischenzeitlich auch mich um Themen bemüht, wo es um Prävention für 55 plus ging, mit dem Ziel, ein gesünderes Alltagsverhalten an den Tag zu legen.
Das heißt, Blickwinkel verändert und neu auf die Sache geschaut. Das ist ja auch so eine Kompetenz, die ich mir auch manchmal wünsche. Ich würde behaupten, dass mir das häufig gelingt, nochmal Abstand zu nehmen. Aber es ist ja immer wieder ein selbst-challenging Prozess, bei dem jeder Mensch sich ja immer wieder an einem Punkt, wo emotional halt vielleicht irgendwie frustriert ist, sich in die Situation begeben muss, das Problem tatsächlich anzuerkennen, Fehler vielleicht auch eben zu sehen, aber sich dann vielleicht eine andere Brille aufzusetzen, sich nochmal anders hinzustellen, nochmal einen neuen Ansatz zu wählen, um dann wieder einfach weiterzumachen. Also hier haben wir, glaube ich, unser erstes Takeaway, auf jeden Fall der Appell doch, an Punkten, wo wir frustriert sind, wo wir nicht weiterkommen, drei Schritte zurückzugehen, nochmal drauf zu schauen, um dann wieder anzugreifen. Ist das so die Methodik, mit der du dich da fortbewegt hast?
Das kann man im Nachhinein so sagen. Also ich glaube, ich habe zu diesem Zeitpunkt das nicht bewusst gemacht, sondern ich hatte mein erstes Kind bekommen und war in Elternzeit ein Jahr. Und dann hat man ein bisschen mehr Zeit zum Nachdenken. Und ich bin tatsächlich auf diese Idee, vielleicht setzen wir einfach woanders an,
ja,
während dieser Elternzeit gekommen, in langen Spaziergängen mit der Kleinen, ich auch Zeit hatte, drüber nachzudenken. Und dann hat es gerattert sozusagen. Und dann kam ich auf die Idee, okay, vielleicht ist das ja der Punkt, wo man ansetzen könnte. Ja, so ist die Idee entstanden. Heute methodisch etwas, was ich gerne mache. So, wenn wir an der Sackgasse geraten, komm mal 3 Schritte zurück, wie du es gesagt hast, und probier's mal vielleicht auf einem anderen Weg.
Haben wir hier vorsichtig Takeaway Nummer 2, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zeugt mehr Kinder auf jeden Fall.
Sagt Eiche,
ja, also powered by Eiche auf jeden Fall. Ich finde aber den Ansatz eben...
Die füttern auch alle Klischees. Also.
Voll drauf hier, ist gar kein Problem, aber... Es soll ja auch dazu dienen, dass derjenige, der sich das anhört, irgendwo auch vielleicht einen Ansatz findet, mit seiner Situation irgendwie zu sagen, hey, es hat mir was gebracht, das zu hören. Dafür sind Podcasts ja auch da. Und das Spazierengehen wird ja oft, wenn wir von Prävention sprechen, wird ja oft als Mittel auch eben gesagt, wegen freier Kopf, Sauerstoff, ein paar Schritte Bewegung, Aktivierung. Man glaubt gar nicht, wenn man richtig durch ist im Kopf, was das ausmacht, wenn man plötzlich halt irgendwie seinen Körper durch Sport im Allgemeinen, aber auch durch Spaziergänge vielleicht mal in Schwung bringt. Deswegen, ob es jetzt mit Kind oder ohne Kind ist, Takeaway Nummer 2 ist, Leute, sucht euch andere Atmosphären, in denen ihr auf andere Gedanken kommt. Das klingt sehr einfach, es ist aber sehr effektiv. Das sieht man ja auch hier bei dir an dem Punkt. Was ich spannend finde, ist, du sagtest, wenn wir im Gesundheitswesen so viel Verdichtung haben und Herausforderung haben und vor allen Dingen auch den Prozess zu wenig von Menschen, die für andere etwas tun werden und zu viele, die darauf angewiesen sind, demografischer Wandel, hast du dich auf den Punkt Prävention konzentriert.
Ja.
Was heißt das für dich eigentlich genau, Prävention?
Zu dem Zeitpunkt ging es für mich um die Frage, wie kann man durch Selbstreflexion, also durch die Sammlung von als Informatikerin natürlich durch die Sammlung von Daten im Alltag, sich selbst so reflektieren, dass man sein Gesundheitsverhalten sieht und vielleicht auch Vorschläge bekommt, wie man Verhalten ändern kann für die Zielgruppe 55 plus.
Warum 55 plus? Was ist da für dich ausschlaggebend?
Das ist damals auch statistisch von uns einmal herausgearbeitet worden, das Alter, wo die ersten Wehwehchen sozusagen sich bemerkbar machen, abhängig natürlich vom allgemeinen Gesundheitszustand. Aber statistisch gesehen ist das so ein Alter, wo man gut ansetzen kann. Das ist natürlich eine sehr vielseitige, also die Frage ist einfach formuliert, aber sie ist sehr vielseitig. Und mein Ansatz damals war es auch noch, für mich hat es das unglaublich spannend gemacht, das interdisziplinär zu bearbeiten. Also ich hatte Mitarbeiterinnen, die waren GesundheitswissenschaftlerInnen, ich hatte Informatiker mit dabei, Elektrotechniker, aber auch Philosophen, die sich mit ethischen, moralischen Fragen einer solchen Datensammlung und Auswertung beschäftigt haben. Kognitionswissenschaftlerinnen zum Beispiel, die sich damit beschäftigt haben, wie können wir denn eine Anwendung entwickeln, die tatsächlich im positiven Sinne zu einer Verhaltensänderung führen kann.
Ist denn das, was wir jetzt an Algorithmen wahrnehmen bei Social-Media-Nutzung zum Beispiel, kriegt man auch viele Vorschläge aufgrund von ich habe mein Nutzerverhalten durch das Anklicken einem System gegeben und das System spielt mir Vorschläge zurück. Ist das von der Technik her das Gleiche, dass wir in Deutschland aber auch eben Produkte brauchen? Haben wir sie schon? Das kannst du gleich gerne mal beantworten, dass Menschen halt für ihre Lebenssituation personalisierte Rückmeldungen kriegen, was jetzt geeignet ist auf Grundlage ihrer Daten. Das wäre ja so Big Data, digitale, Patientenakte, Rückschlüsse daraus ziehen. Ist das die Welt?
Ja, also ich würde sagen, das ist die Welt. Bei das Gleiche wäre ich wieder vorsichtig, weil das sind dann halt wahrscheinlich, also ohne die Algorithmen im Detail zu kennen, wäre ich ein bisschen vorsichtig zu sagen, es ist exakt der gleiche, der da eingesetzt wird. Ist es wahrscheinlich eher nicht. Aber es ist vom Denken her, von der Vorstellung her genau das, was du sagst. Also es ist, ich produziere einfach im Alltag unglaublich viel Daten. Daraus lassen sich Muster erkennen. Und aus diesen Mustern kann ich wieder Dinge ableiten, die mein Verhalten in irgendeiner Form modifizieren können. Also in Social Media ist es, dass mir plötzlich Dinge angezeigt, also wenn ich einmal irgendwie mir Rezepte angeguckt habe, dann sehe ich plötzlich irgendwie ganz, ganz viele und so weiter. Ne? Also
ja,
das ist genau das, was da passiert. Bei uns war das tatsächlich so, dass wir auch individuelles Verhalten versucht haben zu modellieren, also herauszufinden, was ist diese, kann man diese Person digital darstellen, ihr Gesundheitsverhalten. Muss auch an der Stelle sagen, das ist ja keine kontinuierliche Abbildung. Ne? Das ist ja nicht exakt die Abbildung der Realität, sondern das ist ja diskret abgebildet. Also nur bezogen auf die Daten, die ich sammle und die ich auswerte. Also zum Beispiel Alltagsbewegung, Bewegungsverhalten dann. Mhm. Ne? Das ist ja nicht alles, es bildet nicht den gesamten Alltag ab, aber für uns relevant, den für uns relevanten Teil. Und da ja genau vom Ansatz her, dass wir uns dann angeguckt haben, wie ist das Verhalten, wo kann man ansetzen, wo kann man vielleicht Vorschläge formulieren. Wir haben uns auch damit beschäftigt, wie sollten diese Vorschläge formuliert werden, zu welchem Zeitpunkt sollten sie formuliert werden, damit sie effektiv sind und so weiter. Ja.
Was ich auch mich immer frage ist, Professoren und Professorinnen beschäftigen sich immer mit Themen. Und da haben wir uns damit beschäftigt, haben wir die Daten und die Studien so ungefähr. Man hat immer den Eindruck, da kommt gar nichts bei rum. Kannst du das Klischee mal einfach aufdecken, wie das eigentlich sich anfühlt, zu forschen?
Okay, ja, kann ich. Also es ist ja so ein bisschen auch das, was ich ja auch hatte, die Erkenntnis mit der Frustration, wo ich mir gedacht habe, wieso sehe ich das nicht im Alltag, was ich da herausgefunden habe. Es gibt halt eben zwei Dinge. Ich glaube, man muss mit einer anderen Brille auf die Dinge gucken. Das, was wir in der Forschung erarbeiten, in der Grundlagenforschung, genauso wie in der Anwendungsforschung, ist mehr wie ein Trichter zu betrachten. Also wir versuchen ganz, ganz viele Themen in ihrer Breite und manchmal auch in ihrer Tiefe zu ergründen und aus diesem Trichter tropft es. So, ne? Und dieser Tropfen ist, damit dieser Tropfen zustande kommt, muss manchmal dieser Trichter eben aufgestellt werden in seiner Breite, damit es überhaupt zu diesem Tropfen kommt, weil viele Erkenntnisse einfach auf vielschichtig sind, also vielschichtig hergeleitet werden, aus unterschiedlichen Disziplinen zusammengetragen werden müssen. Das ist ein bisschen, glaube ich, dann die Frust, wenn man von außen auf die Forschung guckt, dass man das nicht sieht. Ja. Das ist doch einfach, Social Media kann das doch auch. Aber der Mensch ist halt einfach viel komplexer. Und das Gesundheitswesen besteht eben nicht nur darin, was du willst und was ich will, sondern es gibt eine ökonomische Sicht, es gibt eine rechtliche Sicht, es gibt eben eine ethische Sicht, es gibt eine sozialwissenschaftliche Sicht. Und das ist es, was Dinge nicht so einfach macht. Oder was die Umsetzung der Forschung direkt in die Realität oder in unseren Alltag ein bisschen erschwert und nicht direkt sichtbar macht.
Aber dieses Spannungsfeld ist ja sehr spannend. Zum einen, dass nicht klar ist, warum brauchen die jetzt so lange, dass wir Erkenntnisse bekommen. Es gibt ja ganz viele auch Verfahren, ob es die Personalbemessung ist in der Pflege, die über Jahre sich zieht. Und auf der anderen Seite haben wir die Wirtschaftslage im Gesundheitswesen, soweit vielleicht allen Hörern klar, aber bei gestiegenen Preisen, immer gleichen Einnahmen, gibt es halt Probleme für Pflegeeinrichtungen. Deswegen gibt es ja auch jetzt die Deutschlandkarte des Heimsterbens. Nur mal so für die, die es sich mal gerne googeln möchten, einfach eingeben, Deutschlandkarte Heimsterben, sind aktuell 800 Pflegeheime verzeichnet und Träger, die Dienstleistungen für Menschen mit Pflegebedürftigkeit anbieten, sowohl die schon zu sind, als auch die in einem Insolvenzverfahren sind, mit der Tendenz, dass es um 30% 2024 steigen wird. Und das Spannungsfeld zwischen den Ergründungen, um das wieder aufzunehmen, was ich gerade angesprochen hatte, wie geforscht wird, wonach geforscht wird, zur Umsetzung, weil das Gesundheitswesen schreit ja nach kurzfristigen Lösungen und jeder, der auf Entscheiderpositionen sitzt, damit meine ich halt Geschäftsführung aufwärts auf jeden Fall, die wirklich zu verantworten haben, dass die Karre wirklich nicht in den Dreck fährt oder wenn sie im Dreck ist, da wieder rauskommt. Wie profitieren wir als Betreiber, als Besitzer von ambulanten Diensten, von Dienstleistungen, wie profitieren wir von den Erkenntnissen? Was kann ich tun? Weil ich kann es nicht einkaufen. Ich hab's nicht da. Wie geht's weiter da? Wow.
Also ich versuche es dann mal zu erklären, auch aus, das ist, glaube ich, eine ökonomische Frage auch, ne? Es muss einen Gegenwert im Gesundheitssystem für diese Technologie geben, damit sie irgendwo eingesetzt werden kann. Also du kannst sicher mehr kaufen, wenn es für dich klar ist, wie du das finanzierst oder wie die Refinanzierung funktioniert. Dann wird es auch mehr Anbieter geben. Also irgendwo gibt es einen Knoten, der sich lösen muss. Das ist ganz klar. Ne? Also dieser Knoten wird wahrscheinlich bei unserem aktuellen System erstmal da sein, dass es
ein doppelter Knoten auf jeden Fall. Ne?
Mehrfacher. Ich würde sogar fast aufzählen. Also ich glaube, das sind mehrere Sachen, wenn ich das aufzählen darf. Er hatte auch schon mal Gedanken über eine Struktur. Ich denke ja in Projekten, in Forschungsprojekten, aber bei einem sehr, wie soll ich, transferorientierten Forschungsansatz hatte ich mir auch ja detailliert Gedanken darüber gemacht, welche Problemsäulen gibt es denn, die man, oder Herausforderungen, man spricht ja eher positiv, Herausforderungen gibt es denn, die man angehen muss? Das eine ist, dass es eben Finanzierungsoptionen und Möglichkeiten geben muss, die tragbar sind innerhalb des Systems. Das andere ist, dass es sich um eine Branche handelt, ich sage ja, wir haben vor 15 Jahren dazu geforscht, die heute immer noch sehr, sehr analog ist. Das erleben wir in einem aktuellen...
Behäbig einfach, ne?
Wie? Ist ja die Frage. Also wir haben jetzt aktuell zum Beispiel eine Umfrage, 10 Minuten Online-Umfrage zu einem System, was wir entwickelt haben, und wir wollen die Meinung der Pflege, des Pflegepersonals dazu hören, ob sie das gut finden oder nicht, also ob sie diese mit diesen Erklärungen was anfangen können oder nicht, und am Ende geht es um ein System, was Prozesse optimieren soll. Und wir haben 1000 Einrichtungen angeschrieben.
Und ihr habt null Rückmeldung.
32.
Ja, null.
Also Wahnsinn. Wir haben ja teilweise auch E-Mails bekommen von Einrichtungen, die uns, also für die 10 Minuten, ich glaube, es hat länger gedauert, diese E-Mail zu schreiben, die uns dann zurückgemeldet haben, dass Technik ja nichts bringt.
Aber echt, so ist das tatsächlich?
Das haben wir auch schon mal gehabt. Und deswegen ist es so eine Herzensangelegenheit mit einem Appell, bitte, also dieses Rad kann sich nur drehen, wenn alle damit anpacken.
Das ist auch eine spannende Datenlage, vielleicht auch nur für diesen Podcast hier, aber ich muss sagen, wenn, weil es überrascht mich gar nicht, dass irgendwie 32 von 1000 sich zurückmelden, das nehmen wir auch an vielen anderen Stellen
Moment,
wahr.
Moment, darf ich das noch ein bisschen eskalieren lassen? Also wir haben 1000 Einrichtungen angeschrieben.
Mit mehr mal Multiplikator.
Ja, ja, ah, ja. Ne? Und das sind 32 Einzelrückmeldungen, die wir bekommen.
Okay, das ist, also dann sind wir mit der Null gar nicht so, so weit weg.
Gen Null, kann man schon sagen.
Spannend ist halt eben, das meine ich gerade mit dem Spannungsfeld, man trifft Menschen an einem Punkt an, wo es eigentlich wichtig ist zu sagen, ey, voll logisch auf jeden Fall, kurz mal weiterdenken, auf jeden Fall, was brauchst du jetzt, wir müssen das entwickeln, damit es in einem Jahr, im halben Jahr, in zwei Jahren funktioniert. Die sagen, ich habe jetzt so den Arsch voll Arbeit und so ein großes Problem, die sind nicht empfänglich, die sind ja nicht dumm, die sind einfach nicht empfänglich dafür, sich damit zu beschäftigen. Da kommt noch der graue Schleier, den auch irgendwie die Forschung besitzt, zu sagen, von wegen Schnarchnasen, dümpeln da rum, irgendwie andauernd Projekte, verballern Steuergelder auf jeden Fall. Zum Thema Steuergelder kommen wir gleich nochmal auf jeden Fall, wo eigentlich wirklich das Problem in der Refinanzierung meines Erachtens nach liegt, aber das möchte ich gerne von dir auf jeden Fall gleich wissen. Aber eine Sache vielleicht noch, es gibt ja auch Sachen, die sind umsonst, also deine Forschungsergebnisse, abgesehen von, dass ich nicht bewerten möchte, ob die umsonst sind in Form von Geld, sondern wenn eine Erkenntnis ist, dass wir zu viel von etwas haben werden, oder wenn eine Erkenntnis ist, dass die Zielgruppe 55, oder wenn wir auch pragmatische Sachen wissen, wie zum Beispiel junge Menschen müssen folgendermaßen angesprochen werden. Warum ist das wohl so schwierig, auch diese Forschungsergebnisse in ein Verhalten zu überführen? Ich brauche ja nicht immer ein Produkt. Ich kann ja auch mit Erkenntnissen mein Führungsverhalten beeinflussen. Warum geht das denn nicht?
Ich glaube, das geht über Aufklärung. Also dass das, was wir eben an Erkenntnis gewinnen, auch herangetragen wird an genau die, die mit dieser Erkenntnis irgendetwas anfangen können. Und es ist ja, das ist ja dann abhängig von der Erkenntnis. Ne? Aber genau das probieren haben wir ja probiert mit dieser Studie, die wir durchgeführt haben. Wir haben nämlich, falls du dich erinnerst, auch in Zusammenarbeit mit euch, haben wir zum Beispiel viele Workshops, also einige Workshops durchgeführt. Wir sind in einigen Einrichtungen, in einer Einrichtung, glaube ich, in einigen Schichten mitgegangen.
Und das kommt ja gut an, ne? Wenn ich noch reingrätschen
darf. Das kommt sehr gut an.
Der Kontakt 1:1 mit Aufklärung, Gespräch kommt besser an als Online-Umfrage schicken, durchlesen, verstehen, antworten.
Ja, aber Moment, also das sind ja dann qualitative Methoden gewesen. Das heißt, wir haben weniger Leute damit erreicht, die Meinung weniger, aber dafür in die tiefe Meinung eingeholt. Und daraus haben wir ja eine Erkenntnis gewonnen, etwas entwickelt, und dann sind wir damit erst rausgegangen und haben gesagt, schaut mal, das haben wir auf diesem, also am Ende dieses Weges haben wir das herausgefunden, wie findet ihr das? Und die Rückmeldung muss ja dann auch kommen, damit wir wieder weitermachen können. Weißt du, also ich glaube, das ist...
Aber dieser Begriff der Aufklärung, wie du es gerade sagtest, den an die qualitative Forschung zu setzen oder zu sagen, ich kriege durch qualitative Forschung vielleicht nicht breite Rückmeldung, aber eben vereinzelt sehr tiefe Einblicke, scheint ja dem Publikum im Gesundheitswesen mehr zu taugen, als irgendwie sich hinzusetzen, etwas zu lesen, weil das würde ja dann voraussetzen, dass sie es auch kognitiv einsortieren können in etwas, was die Problemstellung ist. Es muss ja dann gut beschrieben sein, ist es ja auch, aber es wird trotzdem immer noch voraussetzen, dass das jemand auch eben kapiert, auf jeden Fall. Ist das auch eine Erkenntnis, mit der wir einfach jetzt mal nach draußen gehen? Und
also meine Erkenntnis war vielmehr, dass die Art, also jein.
Es ist halt nicht so,
es ist wissenschaftlich halt nicht so
fundiert, was ich sage. Ne?
Nein, es ist halt nicht so pauschal so zu beantworten.
Richtig,
weil erstmal sind wir eine Handvoll Wissenschaftler? Mhm. Wie lange sollen wir mit wem reden?
Ich weiß, so, ne? Ökonomisch also gesehen
funktioniert ja. Das einfach in dieser Dimension so nicht. Da muss man andere Modelle sich überlegen, wie man für Aufklärung sorgen kann.
Verschickt man Videos.
Haben wir gemacht. Das haben wir zum Beispiel in den 10 Minuten, haben wir statt Text animierte Videos eingebaut.
Auch die nicht
den
gut.
Sachverrat. Nee, dann also habe ich zum Beispiel eine andere Erkenntnis gewonnen. Aha. Und zwar, es passt nicht zum Alltagsablauf. Also wir schicken das in die, es passt nicht. Ich habe meiner wissenschaftlichen Mitarbeiterin beispielsweise gesagt, ich glaube, du musst mit einem Tablet in die Einrichtung, also in Absprache mit den Leitungen, mhm, und musst vor Ort dann um diese 10 Minuten bitten mit kompletter Ausstattung. Weil den Link zu schicken, wie wir es gewohnt sind, und die Bitte, da teilzunehmen, passt nicht in den Alltagsablauf. Und wenn die dann wieder zu Hause sind, sind sie, glaube ich, so fertig, dass sie keine Lust mehr haben, verständlicherweise irgendwie diese 10 Minuten aufzubringen. Aber das sind andere, also das sind auch wieder Erkenntnisse, ne? Also das ist so.
Aber weißt du, was ich so schön finde? Du sprichst nicht explizit über die Verhaltensmuster von Gesundheitseinrichtungen, wie sie mit so etwas umgehen, sagst es halt eben aus den Erlebnissen, wie mit Forschung umgegangen wird oder wie ihr euch fortbewegen könnt, und es beschreibt eben genau das Problem eigentlich in der Pflege, diese Veränderungsbereitschaft und eben mit Wissen in Kontakt zu kommen, aus dem eigenen Interesse heraus, und dann aber auch zu sagen, ich setze Prioritäten. Jetzt würde jeder sagen, der hat ja keine Ahnung, doch, ich weiß, dass das eigentlich keine Zeit ist, aber das meinten wir vorhin ja auch mit der Brille, muss ich andere Brille aufsetzen, wo finde ich denn eine Lücke, und die Prozessoptimierung funktioniert immer, und sag mal, die Bereitschaft zu haben, 5 Minuten zu opfern, 10 Minuten zu opfern, das können die Menschen ja auch beim, ketzerisch gesagt, beim Rauchen und Instagram gucken, so ungefähr. Also da haben wir schon auf jeden Fall, finde ich, triffst du schon den Nagel auf den Kopf, dass da ein Zusammenspiel möglicher wäre und wir schneller uns vorwärts bewegen können, wenn, ja, Videos hast du schon probiert, Aufklärung haben wir auch gerade angesprochen. Jetzt könnte man einen Haken dran machen, ne? Aber eigentlich muss es ja weitergehen.
Ja, aber das machen wir ja nicht. Wir, genau, sind ja nicht so, dass wir da einen Haken machen oder einen Strich ziehen.
Finanzierung wollten wir noch ansprechen, wenn ich mal kurz so noch den Punkt festhalten kann. Ist es so, dass ihr Forscher, unsere Gelder verbrennt, oder habt ihr auch einen Blick auf das Thema Finanzierung von Forschungsergebnissen und dem Nutzen daraus? Wenn ja, was müssen wir hier wissen?
Also das Verbrennen von Forschungsgeldern hat viele Facetten. Ich würde nicht sagen, wir verbrennen einfach das Geld. Es funktioniert so, es kommt darauf an, wer die Forschung finanziert. Aktuell ist es so, beispielsweise, wenn das Ministerium für Forschung und Bildung Projekte finanziert, mhm, dann sind sie auch sehr bedacht, unterschiedlichste Aspekte und Blickwinkel in einem Projekt zu sehen. Also einen wirtschaftlichen Aspekt beispielsweise, einen technischen Aspekt, aber auch den Nutzen Aspekt, auch ethische Aspekte. So haben wir auch mehrere Blickwinkel da einfach drin. Würde ich sagen, der wirtschaftliche ist da auch drin. Dadurch ist es nicht ein Verbrennen eigentlich der Gelder, weil man verspricht, dass da was rumkommt. Es kommt ja was rum.
Und das finde ich auch gut, dass du den Punkt einfach so deutlich jetzt dargestellt hast. Mit dem Verbrennen von den Geldern. Es wird ja so viel geforscht und die Anschlussfähigkeit, die fehlt ja immer so ein bisschen. Ist nicht das etwas, wo man sagen muss, wie kann das eigentlich vielleicht die Regierung mit Forschern und mit dem, was wir eigentlich brauchen, stimmt so ein bisschen dieses Kommunikationsdreieck oder meinetwegen auch welche Stakeholder noch dabei sind, stimmt irgendwie nicht, dass wir wissen, wonach forscht man jetzt eigentlich, weil wir haben im Ausland ja auch schon etablierte Systeme und Produkte. Warum geht ein Forscherteam nicht nach Israel zum Beispiel und schaut sich dort die Sachen an und kauft sie dort vielleicht ein und entwickelt sie hier weiter? Warum machen wir sowas nicht?
Es ist nicht einfach damit getan, dass du dir fertige Forschungsergebnisse im Ausland herholst. Das, mhm, muss ja auch zu unseren Systemen passen. Beispielsweise, wenn wir zum Thema KI kommen, gibt es einen EU- oder einen europäischen AI-Act zum Beispiel, der beschreibt, wie KI innerhalb Europa entwickelt, eingesetzt werden, also Rahmenbeschreibung von Rahmenbedingungen.
Das heißt dann, ich kann es aus den USA nicht einfach kaufen?
Das geht nicht so einfach. Also es gibt eben europäische Bestimmungen, dann gibt es natürlich auch in unserem Gesundheitswesen auch nationale Regelungen, die eingehalten werden müssen. Es ist nicht so einfach, aus dem Ausland was herzuholen, wovon man dann ausgeht, das fluppt hier. Das muss das in diesem gesamten Rahmenwerk passen. Mhm. Das Gleiche gilt ja auch für unsere Erkenntnisse. Es muss einfach in diesen Rahmenwerk passen. Und da bin ich auch bei dir. Also es ist genau ein Kommunikationsdreieck. Also wir in der Forschung, wobei ich jetzt, muss ich sagen, mich ja wieder mit dem Thema Pflege beschäftige, gerade auch mit dieser KI-Welle und dem Aufkommen neuer Technologien. Auch da muss man sagen, da wurde ja auch über 20 Jahre geforscht. Ne? Also ChatGPT ist nicht von einem Tag auf den anderen entstanden. Auch da steckt eine Forschungs- und Entwicklungshistorie dahinter mit sicherlich ganz, ganz viel Rückschlägen. Mhm. Und dann ist man irgendwann an einem Tag an eine Stelle angekommen, wo man sagen könnte, jetzt kann das Produkt raus. So, ne? Und dafür gab es auch entsprechende Technologien. Heute sind wir auch technisch jeder Einzelne soweit ausgestattet, dass das Alltagsgegenstand sein kann und die Technologie funktioniert zuverlässig. Dadurch haben wir insgesamt gesellschaftlich, aber auch global gesehen, einen ganz anderen Blickwinkel auf aktuelle Technologie, die KI einsetzt. Ich glaube, das hat nochmal anders sensibilisiert, was Möglichkeiten betrifft. Wir diskutieren über Berufsbilder, die sich wandeln werden, über neue Berufsbilder, die entstehen werden, mhm. Und über den Einfluss eben von künstlicher Intelligenz. Wir haben auch vor 15 Jahren Algorithmen in dem Feld entwickelt. Da war der Transfer oder das Erklären, was wir machen, schwieriger, als wie es jetzt ist.
Ja.
Ich bin da heute viel hoffnungsvoller, mhm. dass wir mit dem, was wir machen wollen, einfach
breiter. Hat auch 15 Jahre gedauert, ne?
Ja, aber habe ich ja mit ChatGPT, dauert es eine Zeit,
richtig.
Bis Dinge reifen, weil wir wollen ja auch zuverlässige Technologie haben.
Apropos, mit Blick auf den Schluss unserer Sendung hier, KI in der Pflege, wo siehst du da den größten Entspannungspunkt, wenn sie eingesetzt wird?
Also persönlich an ganz, ganz vielen Stellen. Wir haben ja ein aktuelles Projekt zusammen, was jetzt im Februar startet. Da geht es um den Einsatz von KI in der ambulanten Pflege für nicht gelernte Assistenzkräfte, die befähigt werden sollen durch den Einsatz von KI und auch Dialogsystemen die Pflegetätigkeiten adäquat durchzuführen, auch wenn sie nicht
mit Vorschlägen, das wäre das Thema.
Vorschlägen, in der jeweiligen Sprache, die sie auch sprechen.
Genau.
Genau, also da gibt es mehrere Facetten, ne, mit auch der Erkennung der Tätigkeit.
Das heißt, die Ressourcenzuteilung, Pflegekraft, Pflegebedürftiger, Vorschlagssystem, Erkennen von Mustern, Rückmeldung geben, da ist KI wahrscheinlich sehr weit vorne, aber auch was so das Thema, das entlastet wahrscheinlich oder entspannt sehr viele Settings, ne?
Also eine Möglichkeit, das ist ja im direkten Alltag einsetzbar, dann könnten Prozesse im Pflegealltag, Prozessplanung unter Umständen optimiert werden.
Wäre zum Beispiel auch ein richtig großes Thema,
genau.
Dienstplan und Prozesse miteinander halt abzustimmen und dann Personen zuzuteilen.
Dann haben wir sehr gute Rückmeldung von einer Pflegeschule zum Beispiel, kommt ich erzähle ja überall, ne? Wir haben so viele Einrichtungen eingeschrieben, so wenig Rückmeldungen bekommen. Ne? So, und da haben wir, also ich glaube, dass KI auch in der Pflegeausbildung oder der Einsatz von neuen Technologien oder die Möglichkeiten, die sie bieten, ein Teil von der Pflegeausbildung sein sollte. Das heißt, man kommt mit einem ganz anderen Mindset, meiner Meinung nach, dann auch in die Pflege. Also Prozessoptimierung im Alltag, Dokumentationsoptimierung.
Ganz Tolles gerade gesagt. Die Ausbildungsstruktur für Pflegekräfte, neben dem, dass wir ja seit 2020 eine novellierte Pflegeausbildung haben, aber das Thema Digitalisierung findet auch in Expertenstandards zum Beispiel, also wo man sagt, Wissen für Pflegekräfte ist nicht digital, es gibt keinen digitalen Ausblick, es bleibt halt eben bei den, Tugenden der Pflegekräfte, die auch schon vor 30 Jahren tätig waren. Es haben sich zwar Sachen entwickelt, dass man nicht mehr irgendwie föhnt oder so etwas, aber es gibt neue Wundauflagen, aber so wirklich so ein Fortschritt in der Ausbildung, dass auch, mit Virtual Reality wirklich auch gearbeitet wird und Szenen halt eben auch trainiert werden, gibt es halt in sehr intensiven Kontexten, aber dieses Berühren mit Technik und das auch schon einzubringen, finde ich, ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, wo du gesagt hast, dass das auch für die Zukunft ja wichtig ist, weil dann Pflegekräfte schon mit Wissen in die Bereiche kommen. Jetzt trifft man ja auf Menschen, die ihr Handy bedienen können, die das Tablet bedienen können. Und da will man ja nicht sagen, die sind nicht digital affin, aber jetzt plötzlich Wissen zu nehmen und mit digitalen Produkt zu verknüpfen, da haben wir einfach einen Bruch. Das funktioniert bislang einfach nicht, weil Abläufe einfach wie so Trampelpfade trainiert sind, eben unter den Bedingungen, der aktuellen Erfordernisse, dass alles schnell gehen muss und man zu wenig hat. Ne?
Genau, also Robotik auch ein Thema in der Pflege.
Zum Beispiel, ja.
Also es gibt halt ganz, ganz viele Stellen, wo Technologie geknüpft mit künstlicher Intelligenz in der Pflege einsetzen kann, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Ich persönlich habe auch noch eine Vision, dass durch den Einsatz von Digitalisierung einfach der Beruf auch attraktiver wird. Also wenn er nicht mehr so belastend ist, weil Technologie zum Beispiel entlastet, dann insgesamt einfach hipperer ist, ne? Also technologisch halt einfach up to date ist.
Der Trend der
den Trend eben auch mitgeht, da kann ich nichts für tun, aber dass vielleicht auch dass der Beruf entsprechend entlohnt wird und so weiter. Also wenn einige Schritte getan werden, dass wir so auch dem Fachkräftemangel entgegentreten können. Eine Möglichkeit wäre ja auch durch dieses attraktiver machen, zukunftsfähiger machen, vielleicht auch der Standort für Pflegefachkräfte aus dem Ausland noch interessanter wird.
Ja, definitiv. Die erfahren ja sowieso gerade auf jeden Fall sehr viele primitive Muster aus Deutschland, wo man irgendwie das Thema Integration jetzt auch nochmal anschließen könnte. Wären auch schöne Fragen an dich, aber wir sind jetzt am Schluss angekommen. Siegen, vielleicht dein Appell, was wünschst du dir oder was wäre wichtig oder was sollen junge Führungskräfte oder Pflegekräfte immer machen oder wie können sie sich halt eben gut selbst optimieren oder woran sollen sie glauben?
Also mein Appell aus meinem Blickwinkel ist erstmal, wir wollen Technik entwickeln, wo der Mensch im Zentrum steht, im Mittelpunkt steht und mein Appell wäre, bitte beteiligt euch auch an dieser Entwicklung und seid ein Teil dieser Entwicklung, lasst es sie uns gemeinsam entwickeln, damit sie auch euch im Alltag hilft und auch wirklich nutzbar ist, partizipiert. Und grundsätzlich würde ich sagen, dass wie jeder andere Beruf auch der Pflegeberuf aktuell im Wandel steht und dass das Berufsbild in 10 Jahren ganz anders aussehen wird. Davon bin ich überzeugt und es gilt für fast alle Berufsbilder. So sehe ich der Zukunft sehr, sehr, wie soll ich sagen, offen, aber auch gespannt zu, wie sie auf uns zukommt.
Aisha, vielen Dank, dass du mein Gast gewesen bist. Schöne Schlussworte. Vielen Dank.
Ja, danke für die Einladung.
Und für euch heißt es, wenn ihr mehr wissen wollt, wie menschenzentrierte Entwicklung zum Beispiel funktioniert oder wie Menschen sich halt eben auch mit Rückschlägen und Niederlagen wieder vorwärts bewegen, dann solltet ihr einfach nicht verpassen, den Pflegepapst zu hören. Abonniert ihn auf allen sozialen Medien, die euch bekannt sind. Bis bald. Tschüss zusammen.